Labor für Entrepreneurship zu Gast, Rolf Friedrichsdorf. Herr Friedrichsdorf, schön, dass Sie hier sind. Gründungsberatung mindestens seit 15 Jahren und Sie haben vorher auch eine Menge gemacht, mehr so Richtung Innovation. Gründungsberatung ist ja kein leichtes Thema. Was sind die wichtigen Sachen? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Sie sind lange dabei, Inkubator. War ja lange auch ein Prinzip, wo man dachte, das ist der entscheidende Schritt, das ist der entscheidende Stepping Stone zum Gründen. Was ist Ihre Erfahrung? Was funktioniert in der Gründungsberatung? Wo muss man aufpassen?
Also in einem Punkt kann ich nur das unterstreichen, was auch schon heute Thema war. Es kommt auf die Personen an. Es kommt darauf an, dass man erstmal im Gespräch aufnimmt von dem anderen, der einem gegenüber sitzt. Was ist die Idee? Wohin will ich damit? Wen will ich damit erreichen? Und erst in vierter, fünfter Linie ist es dann wichtig, dass man so einen Businessplan vor sich liegen hat, wo am Ende dann irgendeine Zahl nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren steht.
Das ist ja nicht ganz die herrschende Lehre, was Sie da sagen. Ja. Die würde ja sagen, auf die Person kommt es nicht so an, auf die Umsetzung, also mindestens auf die persönlichen Eigenarten oder so kommt es nicht so an. Umsetzung, und Umsetzung ist vor allem BWL, sind Techniken, ist genügend Kapitalausstattung, sind Leute, die einen unterstützen. Also so die Persönlichkeit des Gründers, so wie bei Schumpeter, da steht ja die Unternehmerfigur, die Persönlichkeit im Vordergrund, steht doch in der deutschen Gründungsberatung nicht so sehr.
Ja und nein. Also ich bin ja auch nebenbei noch Vorstandsmitglied beim Bundesverband der Deutschen Technologiezentren. Und wir haben da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja. Unsere Philosophie ist aber immer noch die, insofern kann ich auch das, was Sie gesagt haben, mit dem Betriebswirtschaftlichen und so weiter teilen, nicht ganz bestätigen. Unsere Philosophie ist immer noch die, es kommt auf den Entrepreneur an. Ja. Es kommt darauf an, was steckt da für eine Idee drin. Es kommt darauf aber auch an, wie kann ich, wenn ich verstanden habe, was da einigermaßen läuft. Und da geht wieder die Frage los, kann derjenige, der mir gegenüber sitzt, kann er das auch in Kürze und verständlich beschreiben?
Ja.
Und wenn das der Fall ist, dann kommt es darauf an, dass man herausfindet, an welchen Stellen kann ich denn mein Netzwerk, das ich habe, und auch vielleicht meine eigene Erfahrung einsetzen, um ihn zu korrigieren, wenn ich glaube, da geht was in eine falsche Richtung, oder was vorher schon stattfindet, um ihm die richtigen Fragen zu stellen, ob er sich die schon mal gestellt hat, ob er nicht, weil wir ja ein technologieorientiertes Zentrum sind, ich meine schon, dass Hightech noch eine große Rolle spielt. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Aber es kommt wirklich, wirklich darauf an, dass wir mit unserer Beratungsaufgabe uns nicht als Lehrmeister verstehen oder so, sondern als intelligente Fragensteller.
Ja.
Das ist eine der wichtigsten Dinge, die man da machen kann.
Wenn Sie sagen, auf den Gründer kommt es an, kommt es auf sein Konzept an, kommt es auf sein Durchsetzungsvermögen an, kommt es auf was im Englischen Tenacity heißt, also diese Biss, diese Hartnäckigkeit, diese Beharrlichkeit, Gründerpersönlichkeit kann ja viel bedeuten.
Also es gibt halt nicht den Urtypen oder Prototypen eines Entrepreneurs, den gibt es nicht, weil immer eine ganze Persönlichkeit mit allem, was ihn umgibt, diese Persönlichkeit ausmacht. Klar, was anfangs nicht, ja, mit Ellbogen. Ich meine gar nicht Ellbogen, nicht Schwein sein, sondern wichtig ist Beharrlichkeit. Mit Durchsetzungsvermögen heißt ja nicht, dass man auf seinem Weg andere aus dem Wege schmeißt, sondern Durchsetzungsvermögen heißt, andere zu überzeugen. Durch eigenes Beispiel und durch das, was sozusagen als Idee umgesetzt wird, dass sie einen begleiten. Das ist Durchsetzungsvermögen. Und darauf kommt es auch immer an. Da habe ich in dieser Zeit im Phoenix Gründerzentrum, das ich ja nun schon seit 13 Jahren betreue, da habe ich, ich Ich habe mir auch schon überlegt, ich sollte ein Buch schreiben darüber, was aus diesen Gesprächen, die da stattgefunden haben, was daraus zum Teil geworden ist, was nicht geworden ist, wo auch ich mich geirrt habe, wo ich gemeint hätte, da müssen wir in die Richtung noch intensiver denken und die Idee muss da noch weiter durchgedacht werden. Ich hatte auch mal einen dann, vor etlichen Jahren, das war so auch in dieser Internet-Hype-Zeit, da habe ich einen dann weggeschickt und habe gesagt, also wissen Sie, Preissuchmaschinen und Preisfindungsmaschinen haben wir schon genug. Und wenn sich Bertelsmann drum kümmert, dann hast du keine Chance mehr. Ja, vielleicht nicht ganz richtig, weil den ersten Ansatz, den der hatte, der hat sich doch unterschieden von anderen. Ja. Da hätte man vielleicht an der Stelle auch daraus ableiten können, dass er sich eine Art von USP, also Alleinstellungsmerkmal, erarbeiten können, die man dann natürlich weiterführen muss. Das kann ich stehen lassen.
Wie ist denn Ihre Rolle ganz allgemein? Sie greifen richtig ein, Sie nehmen den an der Hand, Sie machen mit, Sie schaffen ihm Kontakte. Oder die andere Philosophie ist ja, Sie sind eine Art Mentor, Sie sind eine Art Feedback, aber Sie greifen nicht ins Operationale ein.
Das habe ich nie gemacht. Ins Operationale einzugehen, das geht gar nicht. So ein Gründerzentrum funktioniert ja nur, ich sage da mal, auf die freiwillige Inanspruchnahme von Angeboten, die wir formulieren innerhalb dieses Hauses. Es geht von ganz dinglichen Seiten, wie zur Verfügung stellen von Konferenzräumen und so weiter, das ist jetzt der sozusagen Bodensatz dazu, bis hin zur Frage, wenn ihr bei der Weiterentwicklung eures Unternehmens ein Problem habt und ihr kommt nicht gleich weiter, haben wir auch immer gesagt, sage ich auch immer, vertraut euch nicht irgendwelchen Beratern an, die ihr im Telefonbuch findet. Fragt vielleicht mich zuerst. Es gibt Kontakte, es gibt ein Netzwerk und da kann ich vielleicht besser einschätzen, wer oder welche Institution oder mit wem man da am besten drüber redet. Ich bin kein Experte in Betriebswirtschaft,
ja.
Kein Marketing-Experte. Ich konnte mal ganz gut Mikroprozessoren entwickeln und irgendwie zusammenschalten oder so. Aber gemäß dem Spruch von Heinz Eisler, wer nur von Musik Ahnung hat, hat auch davon keine Ahnung, habe ich mich halt auch diesen ganzen diese umgebenden Aufgabenstellungen gewidmet, schon immer. Was hat das mit Mensch zu tun? Warum, wie funktioniert das eigentlich in der Wirtschaft, wenn man das umsetzt, wenn man neue Technologien umsetzt? Und da bin ich eben im Umgang mit der Klientel, die bei uns ist, in erster Linie damit beschäftigt gewesen, diese Fragen, die sich ergeben haben, zu sortieren und dann immer dann, wenn ich an meine Grenze gestoßen bin, das ist ziemlich schnell gewesen dann, was so Fachdinge, die richtigen Leute zu finden. Was vielleicht eine Einmaligkeit war, während dieser Jahre auch im Phoenix-Gründerzentrum, das ist auf dem Borsig-Gelände draußen in Tegel, die Einmaligkeit war, dass der damalige Firmenchef 1996 bereit war, etwa 25 seiner oberen Manager zur Verfügung zu stellen, unentgeltlich, für die Unternehmensgründer, die Entrepreneure, wenn sie denn gekommen sind und gesagt haben, ich habe da mal eine Frage, ich möchte das und das entwickeln, ich möchte mich auf das und das vorbereiten, wissen Sie nicht jemanden? Wir haben dann mit diesen sogenannten Coaches haben wir dann auch mehrere Trainingssessions durchgeführt, auf was für Fragestellungen die sich vorbereiten müssen, wenn sie überhaupt mit sowas umgehen. Und wir hatten über 80 Beratungsfälle, von denen nach meinem Wissen nur ein einziger schiefgelaufen ist. Alle anderen sind von Experten, die mitten aus dem wirtschaftlichen Leben waren, sind die mit denen gelöst worden. Natürlich waren das keine Experten auf dem Gebiet, die jetzt diese mehr technologisch orientierten Firmen hatten. War auch gar nicht erforderlich an der Stelle. Es war aber erforderlich, dass sie sich sozusagen damit auseinandergesetzt haben, dass sie sich da ein bisschen mit reinversetzt haben. Und nur als kleine Nebenbemerkung, nachdem Herrlitz Ende der 90er Jahre ziemlich nach unten gegangen ist, ne, sind einige dieser Manager, die das Unternehmen verlassen haben, selbstständig geworden. Aus dieser Erfahrung
heraus haben sie bei ihm gelernt, ja.
Haben sie gelernt. Also insofern unterstützt auch das die These, dass sozusagen Entrepreneurial Feeling oder Entrepreneurial Attitudes oder wie man es nennen will, dass das in gewissem Maße auch erlernbar ist. Dass man aber bestimmte Voraussetzungen vorfinden muss und öffnen muss. Man muss den Leuten sagen, ja, du, blöde Spruch, yes, you can. Man kann es, ja, aber es steckt was dahinter, stimmt. Es steckt was dahinter. Ihnen den Mut zu machen, doch loszulaufen, aber natürlich nicht ins Blaue hinein.
Ja. Sie sagten, Technologieorientierung vielleicht doch wichtiger, als man glaubt. Statistisch ist es ja nicht so hoch. Also die meisten Gründungen sind nicht aus dem Technologiebereich. Also was ich so an Statistiken kenne, da geht es so um 10, 15, maximal 20%. Mhm. Also Hightech. Auch das könnte sein, dass es ein bisschen überbewertet ist. Ich habe ja eine ganze Reihe von Gründungen in unserem Umfeld, die wenden Hightech an, auch die T-Kampagne, ein relativ einfaches Handelsunternehmen, hat, hat Hightech in der Abwicklung. Wenn Sie bei uns auf den Bestellbutton klicken, ist alles dahinter vollautomatisch, bis hin zum Lesegerät des Packers, der liest das Balkendiagramm und guckt im Vergleich mit Ihrer Bestellung und so. Also das ist alles eigentlich vollautomatisiert. Trotzdem würden wir nicht sagen, wir sind ein Hightech-Unternehmen. Also ist die Entwicklung von Hightech, hat es wirklich diese Bedeutung? Oder gibt es nicht viele Beispiele, also die ganz modernen, erfolgreichen Sachen im Internet, YouTube, Skype, Facebook, Twitter, die deutschen Varianten davon, das sind ja alles keine Hightech-Entwicklungen, sondern das sind Anwendungen von Hightech, das sind Neukombinationen von Stücken. Skype hat nicht ein Patent, hat nicht irgendwas, sie haben ein bisschen was neu programmiert, aber sie haben im Grunde genommen eine alte Software genommen und daraus was Hochinteressantes gemacht. Also Frage, wird nicht die Hightech-Entwicklung ein bisschen überschätzt? Das ist klar, dass Sie dem nicht zustimmen, aber sagen Sie mir, was...
Sie dürfen mir meine Antwort nicht vorwegnehmen. Nein, das ist eine schöne Steilvorlage, weil ich ja vorhin gesagt habe. Ja. Und so weiter. Ihnen sagt ja auch bestimmt Kondratjew was.
Ja.
Ja. Und wir sind eben in der Entwicklung so weit, Sie nennen es postindustriell und so weiter, wir sind in der Entwicklung so weit, dass ohne diese Hightech-Entwicklung, die in der Vergangenheit gewesen sind, die also auch aus den 80er Jahren kamen, als Mikroelektronik nach vorne gepusht wurde, die Bundesregierung hatte damals hunderte von Millionen Mark in dieses Elektronikprogramm reingesteckt und so weiter, dass das mit eine Grundvoraussetzung war. Nur redet man heute nicht mehr drüber. Warum? Weil es selbstverständlich geworden ist, dass man diese Technologie anwendet. Das war ein Öffner, ein Schlüssel für vieles, was heute passiert. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Es wäre fatal zu glauben, dass Entrepreneurship nur mit Hightech machbar ist. Das ist völlig falsch. Ganz fast im Gegenteil. Entrepreneurship und Hightech schließen sich an manchen Stellen aus. Warum? Weil der Aufwand und das, was zu tun ist, auch für Intel, um die nächste Prozessorgeneration zu machen, wo man dann vielleicht 4 Kerne hat und, oder 8 Kerne hat und so weiter und den Bus vielleicht von 64 auf 128 erhöht und so weiter. Das sind alles Maßnahmen, die kann man nicht mit Entrepreneurship oder mit einem einzelnen Idee machen. Da stecken ganz andere Strukturen auch dahinter. Was aber wichtig ist, ist, dass diese Entwicklungen stattfinden und dass sie dann letztlich auch wieder zu Anwendungen, zu Produkten führen, die eben auf dieser Art von Technologieentwicklung basieren. Das heißt aber auch, dass bis zu einem gewissen Grad, nicht immer, aber bis zu einem gewissen Grad, diejenigen, die mit sowas umgehen müssen, auch ein gewisses Verständnis mitbringen müssen. Wie das funktioniert, Sie müssen natürlich, mit so einem blöden Spruch auch zu antworten, man muss kein Schwein sein, um zu beurteilen, wie gut ein Kotelett schmeckt. Man muss also nicht unbedingt ein Ingenieur sein, um zu wissen, um ein PC bedienen zu können. Die PC-Entwickler haben über lange, lange Zeit, und diese Freaks, die dahinter mit Unix arbeiten und so weiter, haben über lange Zeit überhaupt nicht begriffen, dass ihr Technologie, ihr Business, was dahinter steht, für den Anwender egal ist. Hauptsache, das, was damit gemacht wird, ermöglicht ihnen neue Geschäftsideen, neue Modelle und so weiter. Also insofern kann auch die Funktion von uns, unserem und Gründerzentren und auch von denen, die in diesem Bereich Innovationsberatung machen, nicht sein, nur und einseitig auf derartige Formen der Entrepreneurship einzugehen.
Dann sind wir gar nicht so weit auseinander, wenn Sie sagen, Entrepreneurship ist nicht unbedingt ideal in der Hightech-Entwicklung. Das braucht Großforschung, das braucht eine ganze Menge Sachen, die jedenfalls nicht automatisch geeignet sind für Entrepreneurship, sondern es ist mehr die Anwendung und die Folgewirkung solcher wie etwa Mikroelektronik. Nun kann man sagen, schön, Mikroelektronik ist ein schönes Beispiel, dass die staatliche Förderung da wichtig lag. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, Atomenergie, riesige Summen in, gegen die Wand gefahren. Die Entwicklung in den 80er, 90er Jahren, 80er Jahren zumindest, war Großrechner. Dass es Kleinrechner geben würde, dass wir heute mit Einheiten arbeiten, die gerade nicht Großrechner sind, dass die eher an, wesentlich an Bedeutung verloren haben, war die Richtung sozusagen, die die Politik vorgegeben hatte und unterstützt hat, völlig falsch. Ich erinnere mich noch an ein Beispiel, die Ernährungslage der Welt wurde gesehen in den Quellkrebsen in der Antarktis. Mhm. Viel Geld reingeschickt, Forschungsschiffe und Verarbeitung so dieser kleinen Krebse. Mhm. Ich gucke, wo sind denn heute die Quellkrebse in den Shelves der Supermärkte? Null. Mhm. Und es gibt eine ganze Menge weiterer Beispiele. Östliche Bundesländer sind eine Menge an Projekten finanziert worden, die völlig daneben waren. Also woher kommt der Glaube, dass ausgerechnet die Beamten in der Wirtschaftspolitik die Spürnasen, die unternehmerischen Spürnasen der Nation ist? Das hat mich immer gewundert. Warum sollen die besser sein als der Markt?
Das frage ich mich auch, weil wir haben auch von unserer Seite aus, sprich von den Zentren aus, die ja diesen direkten Kontakt auch zu diesen Entrepreneurs und so weiter hatten. Wir haben uns ja auch über Jahre hinweg bemüht, an dieser Stelle zu öffnen. Zu öffnen, weg von einer nur auf Kerntechnologien orientierte Förderpolitik, sondern wenn schon Förderpolitik, dann soll es unbedingt auch in die Anwendung reingehen. Und in die Erschließung von Märkten. Aber da wissen wir ja, da haben wir ja unheimliche Diskussionen und Probleme zu lösen mit unseren Wettbewerbshütern in Brüssel, die uns Gründerzentren ja auch immer wieder unterstellt haben, dass wir gegenüber den normalen, in Anführungszeichen, Anbietern von Gewerberäumen eben sozusagen unfaire Marktbedingungen erzeugen durch unsere Förderung. Ja. Wir haben das klipp und klar gesagt, das stimmt einfach nicht. Weil wir in einem Gründerzentrum den Aspekt der Immobilie ganz weit hinten haben. Vorne ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Die Software sozusagen. Das Eingehen auf das, was die Unternehmensgründer oder jungen Unternehmen, sind ja nicht nur immer Gründer zu uns gekommen, sondern auch vielleicht 2-3 Jahre alte Unternehmen, die schon erste Schritte gemacht haben, die aber dann plötzlich gemerkt haben, Mensch, von meinem Wohnzimmer aus kann ich das nicht mehr machen, ich brauche eine etwas professionellere Umgebung und da sind die halt zu uns gekommen. Ne? Aber in erster Linie geht es um diese Art von Unterstützung und Beratung, nicht so sehr um irgendwelche billigen Mieten.
Wie wichtig ist das Konzept? Also die eine Richtung sagt, man braucht ein Patent und dann kann ich Kapital besorgen, Risikokapital und ich habe einen Schutz dieser Idee. Und es gibt aber eine Reihe von erfolgreichen Beispielen, wo Patent überhaupt keine Rolle spielt. Gerade die großen Interneterfolge sind alle ohne Patent oder technologische Entwicklung gelaufen. Wird das Konzept nicht systematisch in Deutschland unterschätzt? Oder in der ganzen Entrepreneurship-Forschung, dass man sagt, ja, Idee ist nicht so wichtig, die Umsetzung. Und Umsetzung ist dann doch schnell Richtung so BWL und die eigentliche, also Setup-Shop gedacht. Müsste man nicht mehr erkennen, dass es eine Menge erfolgreicher Gründungen gibt, die enorme Wertschöpfung haben, also diese ganzen großen Internet-Sachen, wo es eigentlich darum geht, neu zu kombinieren.
Ja, nicht so sehr ich kann ein ganz konkretes Beispiel aus unserem Zentrum sagen, vielleicht einigen bekannt, die O&O Software, inzwischen ziemlich im Markt drin, haben mal angefangen mit einem Defragmentierungsprogramm für Windows NT. Nichts besonders Erfinderisches, weil das gab es ja schon, mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Mal.
Aber erfolgreich wirtschaftlich.
Aber Sie haben einige Aspekte dabei drin gehabt, die für den Anwender sehr nützlich waren. die dem Anwender ein bisschen neuere Sachen gebracht haben. Und dann gab es noch ein paar Zufälle. Dafür konnten sie eigentlich nichts, aber sie haben sie konsequent ausgenutzt. Sie sind nämlich dahinter gekommen, dass die eigentliche Programmierfirma für dieses Tool in Windows, also ab NT, also nicht die alte 98er, sondern die NT sind, dass das eine Firma in Clearwater war, und die waren nicht nur unter dem strengen Verdacht, sondern das wusste man, das war von der Scientology. So. Und daraufhin ist ihnen zu Ohren gekommen, dass die katholische Kirche, das Bundeswehrbeschaffungsamt und da gab es noch, wer waren das noch? NATO in Brüssel, dass die gesagt haben, wir beziehen nur dieses Tool innerhalb des Systems, wenn Microsoft uns bestätigt, dass dieses Tool uns nicht ausspioniert. Das haben die nicht bestätigt, weil sie von dem Hersteller dieses Produktes, Teiles, die haben das nicht schriftlich bestätigt. Daraufhin ist die O&O losgelaufen, hat gesagt, wir tun das. Wir garantieren euch all das, was wir mit unserer Systemsoftware machen auf Windows. Das geht nicht irgendwo über einen Kanal raus oder so, sondern es bleibt auf dem System und es bleibt bei euch. Ja, daraufhin haben die Aufträge für die katholische Kirche bekommen, für das Bundeswehrbeschaffungsamt und für die NATO in Brüssel.
Das ist eine schöne Zusammenstellung.
Ja, passt gut. Ne? Also man sieht natürlich auf die Art und Weise, und wir haben sehr lange darüber diskutiert, der Gründer dieser Firma und auch ich, weil ich hatte Freunde und Bekannte in den USA. Wir mussten ja erstmal rauskriegen, stimmt das? Ja. Ist das überhaupt sozusagen offiziell berichtbar? Und das ist uns gelungen, und über die Kanäle, die ich da hatte, übrigens auch mit unserem Partnerverband aus den USA, die haben da auch eine kleine Rolle mit eingenommen. Das ist uns gelungen, und daraufhin haben wir diese Firma natürlich ein Marktsegment eröffnet, das für sie in dieser Zeit wahrscheinlich auch entscheidend war dafür, dass sie viele andere Produkte, die auf diesem Bereich jetzt angesiedelt sind, gemacht haben. Und die haben zu zweit angefangen bei uns. Sie sind heute 70 Leute.
Weltumspannend. Kann man nicht sagen, es lohnt, wenn man so ein bisschen experimentell vorgeht, bevor man alles voll auf eine Karte setzt, erstmal die Fühler ausstreckt und merkt, wo es lang geht. Und dann entsteht ein Zufall, dass man auf so eine Spur kommt, die man ja gar nicht sich ausdenken kann. Und dann sieht man, da ist plötzlich ein offenes Tor und da laufe ich durch.
Also Sie hatten ja das verknüpft mit der Konzeptfrage. Ne? Ja. Ja, Konzept ist sehr wichtig. Aber die Erfahrung über diese Jahre, da haben mir zumindest mitgegeben, dass man so ein Konzept nie starr aufbauen darf. Und genau in dem Sinne, wie Sie das sagen. Es muss auch möglich sein, zu experimentieren. Da kommt natürlich ein bisschen die deutsche Mentalität dagegen, weil das bedeutet ja auch, dass man mal nicht Erfolg hat. Und in dem Moment, wo ich nicht Erfolg habe, bin ich gebrandmarkt, auf eine gewisse Weise. Da muss man halt schwer dran arbeiten, dass dieser Nicht-Erfolg einem nicht als negativ ausgelegt wird, sondern eben gesagt wird, die Erkenntnis, dass der Weg falsch war, ist allemal vorhanden und ist es allemal wert gewesen, den Weg gegangen zu sein und den anderen Schluss zu ziehen.
Also Fehler muss man machen dürfen, wunderbar. Aber es ist natürlich noch besser, Fehler nicht zu machen. Und manchmal mit diesem experimentellen Vorgehen ist es ja möglich, ein Stück weit auch zu vermeiden. Also der Punkt ist ja, es scheitern viele, statistisch so ungefähr 80%. Das muss man ja so mit im Hinterkopf haben. Und da ist natürlich die Frage, machen wir nicht grundsätzliche Fehler, dass so eine hohe Ausschussquote entsteht, und dieses experimentelle Startup, also nicht voll zu investieren, nicht wie in der Spielbank auf die Zahl 17 zu setzen und zu beten, dass es jetzt klappt, und zu 80% oder mehr klappt es nicht, sondern zu sagen, ich probiere ein bisschen, und erst wenn ich den Proof of Concept habe, dann investiere ich. Sprich, ich will darauf hinaus, sollte man nicht viel stärker mit Komponenten gründen, also Dingen, die es schon gibt, in die ich nicht selber investieren muss, wo ich mir professionellen Sachverstand hole, manchmal viel preiswerter, als ich selber machen kann, Stichwort Versandlogistik oder Büroservice, mit Komponenten arbeiten, und wenn ich weiß, da klappt es, jetzt bin ich auf solidem Grund, dann kann ich mir auch Dinge ins eigene Haus holen, weil ich sichere Qualität, Zuverlässigkeit und so weiter Kontrollen mir einholen will, einbauen will. Aber müssten wir nicht sehr viel mehr experimentell starten?
Ich denke ja, und ich glaube auch, jetzt verteidige ich nochmal die Technologen. Ja. Ich
denke auch, dass zum Beispiel, ich komme immer wieder darauf zurück, bitte um Nachsicht, dass ich das nochmal ins Spiel bringe, Gründerzentrum. In unseren Zentren ist die Insolvenzrate seit Jahren stabil unter 10%.
Das ist toll.
Das hat verschiedenste Ursachen. Unter anderem auch die, dass wenn bei uns im Zentrum so ein Prozess stattfindet, dass der auch ein Stück weit, also es wäre jetzt zu viel gesagt, wir hätten das von vornherein bewusst implementiert, ja, aber ein Stück weit kann da auch experimentiert werden. Wir stellen ja auch deswegen Räumlichkeiten nicht im Sinne eines Immobilienvermieters zur Verfügung, sondern wenn ein Unternehmen merkt, Mensch, ich habe da eine tolle Sache, ich brauche unbedingt 3 Räume mehr und zwar eigentlich nur für ein halbes Jahr, dann kriegen die die. Machen Sie das mal mit einem normalen Immobilienvermieter, macht er nicht. Ja. Und so weiter, da gibt es so viele Punkte von der Seite her, aber auch von der anderen Seite her. Ne? Interessanterweise sind VC-Gesellschaften in unseren Zentren ziemlich erfolglos.
Die haben ja auch andere Ausfallraten.
Ja. Ja. Und zwar allein schon deswegen, weil sie in diesem Stadium der Entwicklung eines Unternehmens selten einsteigen, sondern erst sehr viel später, wenn sozusagen das Groundwork schon getan ist und sie davon ausgehen können, es wird schon gut gehen. Wie wir wissen, haben sie auch alle ziemlich Pech gehabt an manchen Stellen. Ne? Aber einer der wesentlichen Gründe, warum das bei uns so wenig der Fall ist, ist eben genau der in Anführungszeichen unreife Status dieser Unternehmen und dass dieser unreife Status eben nicht zwanghaft mit einer Jahreszahl, ihr seid 5 Jahre bei uns drin, jetzt seid ihr reif und müsst gehen, wird nicht abgebrochen. Sondern wenn wir feststellen, da brauchen wir noch mehr, die brauchen noch mehr Unterstützung, mein Zentrum ist nicht dafür, sagen wir mal, prädestiniert, auch Laboratorien oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen. Aber andere machen das, in Bremerhaven zum Beispiel. Oder gerade jetzt haben wir unsere letzte Tagung in Stade gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie Stade kennen und das CFK Valley, was da ist, kohlenfaserverstärkter Kunststoff. Die haben innerhalb von 8 Jahren, haben die in dieser Region ein Thema aufgerufen, CFK, Airbus produziert da, aber nicht nur allein für Airbus oder wegen Airbus. Sie hat es ja gerade gesagt, die hatten dieses Atomkraftwerk, das erste, das wieder abgeschaltet wurde, da Krümel und so. Und die mussten sich überlegen, was machen wir denn eigentlich? Und die sind auf diese Idee gekommen, unterstützt eben von der Anwesenheit von, und der Planung von Airbus, so kohlefaserverstärkte Kunststoffe dahin zu bringen. Was für Auswirkungen das hat, das kann man sich gar nicht richtig ausmalen. Unter anderem haben wir dann, das ist das alte Land, einen Obstbauern besucht da. Was macht der? Das haben Sie vielleicht auch schon in diversen Lebensmittelgeschäften gesehen. Rote Äpfel, die ein Herzchen drauf haben, und zwar Naturherz, nicht geklebt oder so, sondern wo eben in der Schale drin ein Herz war. Ja. Wie hat er das gemacht? Ja, der hat zu einem bestimmten Stadium der Reife des Apfels hat der eine Folie, einen Sticker da drauf gemacht, und zwar an die Stellen, wo auch die Sonne hinkommt, dann ist der rundum weiter gereift und da drinnen ist es grün geblieben.
Natural Logo, ja.
So, er war extrem erfolgreich damit und die haben das immer weitergetrieben. Und zwar kam das auch durch diesen Einfluss der Leute da sind auch Laserbearbeitungstechnologien erforderlich bei diesen Sachen. Dann sind sie jetzt drauf gekommen, haben sie auch ein Experiment gemacht mit dieser privaten Fachhochschule Göttingen, die da angesiedelt ist mit einem Institut. Und dann sind sie jetzt inzwischen so weit, dass sie einzelne Äpfel mit einem Laser so bearbeiten können, dass jeder sein Firmenlogo, sein Familienwappen oder irgendwas da drauf machen kann.
Die Liebeserklärung auf den Apfel, ja.
Was ich damit sagen will, Sie sehen, Hightech ist erforderlich, aber zur Umsetzung von Geschäftsideen, mit denen man verdienen kann und so weiter.
Ja. Braucht es nochmal eine andere Ebene.
Ja. Andere Sachen rein und dann ist eben Hightech eigentlich nur Hilfsmittel. Ja. Und so müssen wir das auch in Zukunft betrachten. Und unsere Zentren haben nur dann eine Zukunft in der Form, wie wir sie heute haben oder wie sie sich entwickelt haben. Die waren ja nie immer stehen geblieben und so weiter. Nur dann eine Zukunft, wenn wir uns diesen Entwicklungen und diesen Problemen öffnen.
Ja, das dann auch mal. Aber das ist doch die alte Unterscheidung von Schumpeter. Erfinden ist eine Sache und es anwenden,
ja, natürlich.
Die Innovation ist nochmal getrennt davon, der andere Sache. Aha. Vielleicht zum Schluss noch so ein Stichwort Businessplan. mir leuchtet immer ein, dass man Sachen durchdenken muss. Und ein Businessplan ist ja mal ursprünglich gedacht, Jeffrey Timmons hat es, glaube ich, in den USA erfunden, dass man Dinge durchdenkt. In Deutschland ist da so eine Formel geworden, dass man dann die Dreijahresprojektion und so macht. Also man kann ja auch, ich kenne Leute, oder in unserem Umfeld macht keiner einen Businessplan, aber die Leute haben natürlich im Kopf auch sehr genau, was sie machen wollen. Und sind entweder sind sie zu faul dazu, es aufzuschreiben, oder sie wollen es nicht. Warum diese heilige Kuh, Businessplan, vor allem mit diesen Dreijahresprojektionen?
Ich weiß es nicht. Also,
Sie sind
warum?
Kein Freund davon.
Ich bin auch kein besonderer Freund davon, obwohl, wie Sie wissen, 1996 gehörte ich ja zu den drei Juroren, die damals den ersten Businessplan-Wettbewerb zusammen mit Ihnen und Herrn Ripsas und so weiter aufgelegt haben.
Der war aber noch ein bisschen anders. Er hat einen Tanzkurs den zweiten Platz
gewonnen. Richtig.
Da sind wir schwer kritisiert worden, der Ripsas und ich, von den McKinsey-Leuten, die dann sowas Blödes wie einen Tanzkurs, den es übrigens heute noch gibt, der sehr erfolgreich ist.
Der ist da
Walzer links gestrickt,
hoch erfolgreich. Ist noch hinten
aber im also ein Tanzkurs,
zum Flughafen Tempelhof
geht es da. Das ist doch, wir brauchen doch Hightech.
Ja.
Da hat man noch einen Sonderpreis, erinnere mich genau. Ja. Da hat eine Frau so Familienberatung selber finanziert, hatte sich das
organisiert. Genau.
Das war auch völlig daneben.
Ja. Wir brauchen doch Hightech. Sie sehen schon, damals, Herr Ripsas, der Stoff und ich als Juroren, wir hatten auch damals schon einen ganz guten Blick für sowas. Ne?
Das aber heißt, ich bin rausgeflogen, der Ripsas auch, weil es hieß, ja, das können wir nicht. Jetzt wollen wir mal richtig anständige Businesspläne und Hightech.
Also, Sie wissen ja, wes Brot ich esse, das Lied singe ich. Ne? Ich sage aber noch lange nicht. Ja. Als Musiker. Also
diese McKinsey-Leute hatten halt diese Einseitigkeit.
Aber trotzdem, Sie können trotzdem nicht sagen, dass der Businessplan-Wettbewerb, der dieses Jahr auch wieder voll im Gange ist, jetzt in der dritten Stufe, dass er nun, entweder überflüssig ist oder so.
Ganz es gibt nur Leute, die können es ohne und müssen deswegen nicht.
Also ich kann jetzt das Pärchen schließen. Vorhin habe ich was über Eisler gesagt, der ja Komponist war und Musiker. Jetzt rede ich nochmal mit Brecht, die ja immer zusammen sehr viel gemacht haben. Der hat ja gesagt, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein schlaues Licht und mach dann einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Das heißt also, stimme völlig überein mit Ihnen, wenn es heißt, Businesspläne können dazu dienen, Gedanken zu ordnen, können dazu dienen, auch mal wirklich ein Gerüst aufzustellen, wo soll es denn mit mir hingehen, können dazu dienen, zusammenzutragen, überlebe ich denn meine Gründungsphase, aber alles, was dann über diese Zeit hinausgeht.
Ah ja, das ist zu lang.
Das ist viel zu lang, das ist viel zu lang. Und das verführt oder verleitet möglicherweise auch nicht die Entrepreneure selber, das glaube ich nicht. Aber jene, die damit zu tun haben, in der Politik zu glauben, das ist es. Wenn sie das erstmal richtig gemacht haben, dann wissen wir ja, es kommt was bei raus. Was bei rauskommt, wenn man 5-Jahrespläne auf Gedeih und Verderb durchziehen wird, das wissen wir, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren.
Vielleicht noch ein letzter Punkt, hier sind ja auch die ein oder anderen Teilnehmer, die selber so am Gründen sind. Wann kommt man zu Ihnen? Für welche Art von Gründen eignet sich Ihr Gründerzentrum?
Die Amis sagen Mixed Use. Das heißt, wir haben einen gewissen Schwerpunkt, der über die 12 Jahre entwickelt hat, dass wir eben I&K, Informations- und Kommunikationstechnische Unternehmen bei uns haben. Aber ich habe mich auch nie gescheut, habe da auch manchmal so ein bisschen was durchstehen müssen, ich habe nie gescheut, 2 junge Sekretärinnen damals aufzunehmen, die sich selbstständig gemacht haben, die gesagt haben, mit unserer Erfahrung und Rauchen zum Gründerzentrum, Mensch, das ist doch eine gute Idee, die haben kein Geld dafür, dass sie komplett eine Sekretärin sich einstellen können, da können wir doch mit bei sein. Wir haben 2 Herren gehabt, die kamen so mehr aus der Finanzberatungsszene, die aber auch viel mit dem Umgang mit Gründungen zu tun hatten. Ja. Die habe ich auch geholt. Dann habe ich die war damals schon knapp über 50, das ist 1996 gewesen. Die hatte eine leitende Stellung in einem großen mittelständischen Unternehmen im kaufmännischen Bereich. Die hat sich nochmal selbstständig gemacht, die hat das ganze Teil Buchführung und so weiter, hat sie auch angeboten. Die Firmen haben das auch gerne genutzt. Ich meine, deswegen nie einseitig Hightech und so weiter. Es gibt Zentren, die tun das. Ob die sich einen Gefallen tun, weiß ich nicht auf lange Sicht.
Also bei Ihnen ist jedenfalls nicht, das ist Ihr Schwerpunkt, aber schließt nicht aus, dass
keine Ausschlusskönner. Es gibt keine Ausschlusskönner. Gerade heute habe ich einen Interessenten gehabt, der ist im Handelssektor tätig und handelt mit oder vermittelt Stoffe, die für Biokosmetika und Ähnliches verwendet werden. Wir haben uns nur ein bisschen unterhalten, weil er so wenig Zeit hatte, aber ich dachte, Sie kommen nochmal und da können wir uns gerne nochmal über das Konzept unterhalten. Sie kennen ihn, weil er auch bestimmte Dinge für zum Beimischen von Tees unter die Leute bringt. Und dann hat er mich heute gefragt, wenn Sie heute zu Herrn Falding gehen, ich habe ihm das gesagt, ne, irgendwie kriegte ich das raus in dem Gespräch, ne, dann sagt er, dann fragen Sie ihn doch mal, wieso hat er eigentlich bei der Teekampagne nur einen Tee und in so großen Mengen? Ja, dann habe ich gesagt, ja, das ist ein klares Unterscheidungsmerkmal gewesen zu seinen ganzen Konkurrenten, die er gehabt hat. Und dass er heute der größte sozusagen Darjeeling-Tee-Importeur der Welt ist, das ist auf diesen Effekt zurückzuführen und auf nichts anderes. Ja, natürlich auch noch mehr. Das
ja. Sie sehen also, die Kreise schließen sich selbst am heutigen Tage mit jungen Unternehmen,
Unternehmensgründern. Die Tee-Innovationen bei Ihnen.
Ja, die kommen auch noch an.
Schön, freue ich mich. Gut. Und vielen Dank. Wir sind ja beide lange dabei und ich finde, so ganz allmählich entwickelt sich ja diese Entrepreneurship-Szene auch in die richtige Richtung. Und wir in Berlin haben ja auch eine Riesenchance an kreativen Leuten. Und es ist schade, das ist immer mein Anliegen, wenn ein Teil wegfällt, weil sie sich nicht für BWL interessieren oder weil sie nicht Zugang zu Hightech haben. Der größte Teil der Menschheit hat nicht Zugang zu Hightech und die sollten eigentlich auch zu
Entrepreneurship. Ich will machen. Ihnen nicht das letzte Wort nehmen, aber ich denke schon, dass für mich jedenfalls ab 1.8. Entrepreneurship noch eine neue Qualität gewinnt, weil unser Zentrum verliert mit dem morgigen Tag die Bindefrist der Fördermittel. Das heißt also, ab Montag wird nur noch rein privatwirtschaftlich und vom Immobilienbesitzer dann nur noch wirtschaftlich gedacht. Trotzdem konnte ich ihn überzeugen, dass er dieses Baby nicht aufgibt. Es bedeutet für mich, dass ich meinen Job da los bin zum Ende Juli. Aber am 1.8. werde ich dort mein eigenes Büro aufmachen und werde dort, habe schon ein Vertragsangebot, werde dort die Betreuung dieser Firmen weiterführen, werde Ansiedlungen durchführen, werde Service-Funktionalitäten anbieten und werde sicherlich auch dann etwas offensiver, als es mir bisher auch gestattet war. Denn die Fördermittel haben immer nur bedeutet, ich darf es für die Firmen machen, die drin sind. Ja, ich werde auch versuchen, auch im Bezirk Reinickendorf nach außen zu wirken. Ja? Und dann nach dem Motto, kommt alle zu mir, dann sehen, wie wir da weiterkommen. Also ab 1.8. Ende von der
Schwierigkeit.